stell dir mal vor, du verlierst wirklich alles.
Mhm.
Also deine komplette Existenz, die finanzielle Sicherheit, deine Gesundheit und sogar deine Familie.
Ein absoluter Albtraum.
Genau. Und in deinem dunkelsten, verzweifelsten Moment tauchen plötzlich deine drei klügsten, besten Freunde auf.
Ja, man denkt, jetzt kommt Rettung.
Richtig. Man erhofft sich Trost. Aber anstatt dich in den Arm zu nehmen und einfach, naja, nur für dich da zu sein, fangen die an, dich systematisch in die Mangel zu nehmen.
Absolut gnadenlos.
Sie wollen dir nämlich beweisen, dass all dieses unfassbare Leid eigentlich, ja, dass es deine eigene Schuld ist.
Mhm.
Heute schauen wir uns eine der ältesten Geschichten der Menschheit an, und zwar durch eine völlig neue Linse. Willkommen zu unserer heutigen Tiefenanalyse.
Ja, hallo. Wir haben heute ein wirklich bemerkenswertes Dokument vor uns, das unsere gesamte Perspektive auf diese alte Geschichte komplett verändern wird.
Oh ja, das wird es.
Es sind die Aufzeichnungen von Dr. John Walton. Genauer gesagt geht es um seine Session 12, also die Rolle der Ehefrau und der Freunde im Buch Hiob.
Ein faszinierendes Thema.
Und das Faszinierende an seiner Arbeit ist halt, dass er uns zwingt, den Text nicht einfach als so ein historisches Protokoll eines tragischen Vorfalls zu lesen,
sondern eher als Literatur.
Genau, als ein hochkomplexes literarisches Meisterwerk.
Unser Ziel auf dieser gemeinsamen Entdeckungsreise heute ist es also, herauszufinden, welche Funktion die Nebenfiguren wirklich haben. Also Hiobs Freunde und seine Frau.
Ja, und das ist super spannend.
Und ich kann dir, der uns da gerade zuhört, versprechen, das ist meilenweit von dem entfernt, was man vielleicht sonntags in der Kirche gelernt hat.
Oh ja, da müssen wir einige alte Vorstellungen über Bord werfen.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Wenn wir das Ganze jetzt nicht als eine Art verstecktes Mikrofon in einem antiken Zelt betrachten, wie genau ordnet Dr. Walton diese Quellenlage und vor allem diese drei dominanten Freunde dann überhaupt ein?
Der Schlüssel liegt wirklich darin zu verstehen, dass in einem literarischen Konstrukt dieser Güteklasse niemand ohne Grund auf der Bühne steht.
Also keine bloßen Statisten.
Richtig. Der antike Autor hat diese drei Freunde, Eliphaz, Bildad und Zophar, ganz gezielt entworfen. Das ist keine zufällige, graue Masse von Leuten.
Verstehe.
Jeder von denen ist messerscharf definiert und repräsentiert eine völlig andere Art der Erkenntnisgewinnung. Der Autor fragt euch hier im Grunde, wie kommen Menschen überhaupt zu dem, was sie für die absolute Wahrheit halten?
Wow, okay. Bevor wir also über diese Gruppe als Ganzes urteilen, müssen wir ihre individuellen, vom Autor ganz bewusst gewählten Persönlichkeitsprofile verstehen.
Ganz genau.
Wie ticken die drei denn? Also fangen wir mal mit dem ersten an.
Nehmen wir Eliphas. Wenn er argumentiert, verlässt er sich vollständig auf die Macht der persönlichen Erfahrung.
Okay, er ist also so der Praxismensch.
Absolut. Seine Beweisführung baut immer darauf auf, was er selbst mit eigenen Augen gesehen hat, was er gefühlt und in seinem eigenen Leben durchlebt hat. Er ist der klassische Empiriker.
Er vertraut also quasi nur auf seinen eigenen Radar. Und der zweite, wie war sein Name noch gleich?
Bildad. Bildad funktioniert völlig anders als Eliphas. Er stützt sich auf die kollektive Weisheit der Zeitalter.
Ah, okay. Der Akademiker der Gruppe.
Kann man so sagen. Er ist der Historiker, der Philosoph in der Runde. Wenn Bildad ein Problem analysiert, schaut er nicht auf sich selbst. Er fragt eher, was haben die gebildeten Generationen vor uns darüber gedacht.
Er wälzt also die alten Schriften.
Genau, er zitiert Traditionen und liefert Hiob im Grunde die gesammelte Gelehrsamkeit der antiken Welt.
Krass. Und dann fehlt noch der dritte im Bunde, richtig?
Zophar, ja. Zophar sucht das Verständnis ausschließlich in Systemen. Er ist der kühle Systematiker.
Was genau meinst du mit System?
Naja, für ihn ist die Welt im Grunde sehr einfach erklärbar. Alles ist schwarz und weiß, Ursache und Wirkung. Man muss die Variablen nur richtig ordnen.
Also pure Logik.
Ihn einen logischen, fast schon mathematischen Platz.
Weißt du, wenn wir das mal aus der Antike in unsere Gegenwart holen, das lässt sich erschreckend gut auf unseren Alltag übertragen.
Oh ja, total.
Stell dir mal vor, du hast ein richtig schweres existenzielles Problem und schreibst das in deine moderne WhatsApp-Freundesgruppe, einfach um Ratschläge zu bekommen.
Ein sehr gutes Bild, ja.
Eliphaz ist dann dieser eine Kumpel, der sofort eine 5-minütige Sprachnachricht schickt und sagt also, in meiner Erfahrung war das damals so und so, ich habe das ja am eigenen Leib gespürt.
Genau der Typ.
Bildad schickt dir stattdessen wortlos Links zu irgendwelchen Artikeln, zitiert stoische Philosophen oder teilt Podcast-Interviews von irgendwelchen Gurus, weil, naja, die Geschichte uns ja lehrt, wie man damit umgeht.
Der belesene Freund, richtig.
Und Zophar, Sofa ist der Typ, der versucht, dein tiefes emotionales Trauma in eine saubere Excel-Tabelle einzutragen.
Ja, haha, perfekt getroffen.
Er will dir beweisen, dass du rein logisch gesehen eigentlich gar kein Problem hast, wenn du deine Gedanken nur richtig strukturierst.
Was hier wirklich faszinierend ist, diese Analogie zeigt, wie zeitlos dieses literarische Konstrukt eigentlich ist.
Stimmt, die Muster sind genau die gleichen geblieben.
Wir greifen bei der Konfrontation mit unerklärlichem Leid sofort auf unsere bevorzugten Erkenntnismethoden zurück. Also Erfahrung, Tradition, Logik.
Und der Autor deckt das alles ab?
Genau. Der Autor des Buches Hiob nutzt diese drei Figuren, um das gesamte Spektrum menschlicher Problemlösung abzudecken. Aber Dr. Walton bleibt hier nicht auf der individuellen Ebene stehen.
Okay.
Wenn diese Figuren individuell schon so spezifisch konstruiert sind, dann repräsentieren sie als Gruppe gemeinsam etwas noch viel Größeres.
Sie stehen also nicht nur für drei isolierte Meinungen, sondern für was? Eine geballte intellektuelle Macht.
Absolut. In der Vorstellungswelt der antiken Leser repräsentieren diese drei Freunde zusammen die Meisterdenker. Sie sind quasi die intellektuelle Elite. Die absolute Spitze der Gelehrsamkeit.
Wow, okay.
Walton beschreibt sie gewissermaßen als die Plätze 1, 2 und 3 auf der globalen Rangliste der klügsten Köpfe.
Das ist mal eine Ansage.
Ja, und wenn es irgendwo auf der Erde eine intellektuelle oder theologische Antwort auf Hiobs unerklärliches Leiden geben sollte, dann müssen diese drei Spezialisten sie haben.
Das ist ein ziemlicher Aufbau. Der Autor versammelt quasi das intellektuelle Avengers-Team der Antike in Hiobs Wohnzimmer.
Und genau das ist der literarische Geniestreich. Das Buch nutzt diese überlebensgroßen Figuren als Kontrastmittel.
Also in der Literaturwissenschaft nennt man das ja Foils, oder?
Richtig, genau. Der Autor führt sie mit diesem gigantischen Ruf der allerhöchsten Weisheit ein, nur um ihre gesamte Argumentation im Verlauf der Dialoge als völlig oberflächlich zu entlarven.
Er zieht ihnen quasi den Teppich unter den Füßen weg.
Ja, ihre scheinbar wasserdichte Logik erweist sich als mangelhaft, aufgebaut auf extrem wackeligen Annahmen. Am Ende dieser langen Reden werden diese sogenannten Meisterdenker vom Autor schlichtweg als fehlgeleitete Narren abgetan.
Warte mal, da muss ich jetzt aber mal kritisch einhaken.
Gerne.
Der Autor nimmt buchstäblich die klügsten Köpfe im Raum, baut sie seitenlang auf, nur um sie dann absichtlich zu demontieren.
Ja, exakt das tut er.
Aber ist das nicht eine Art literarische Sabotage? Ich meine, warum demontiert er die Experten derart offensichtlich und demütigend?
Es ist tatsächlich die effektivste rhetorische Strategie, die er wählen konnte. Der Autor will uns damit etwas Fundamentales über die Grenzen unseres eigenen Verstandes sagen.
Okay, wie meinst du das?
Indem er die absolut beste Weisheit, die die menschliche Welt zu bieten hat, auf den Kopf stellt und als unzureichend zurückweist, schließt er alle anderen Erklärungsversuche gleich mit aus.
Ah, nach dem Motto, wenn die es nicht wissen, weiß es niemand.
Ganz genau. Die Botschaft lautet, wenn selbst die brillantesten Denker mit all ihrer Erfahrung, Geschichte und Systematik an der Realität des unschuldigen Leidens scheitern, dann reicht menschliche Logik ganz offensichtlich nicht aus, um göttliche Gerechtigkeit zu erklären.
Puh, okay. Wenn dieses intellektuelle Betriebssystem der besten Denker also einen derart fatalen Fehler hat, was genau treibt ihre falsche Logik dann überhaupt an? Worauf baut dieses Kartenhaus auf?
Das führt uns zum absoluten Kernmechanismus ihrer Philosophie, den Dr. Walton in seiner Analyse ganz fein seziert, das sogenannte Vergeltungsprinzip.
Hier wird es wirklich interessant.
Oh ja? Die drei Freunde glauben nämlich mit jeder Faser ihres Körpers an dieses Vergeltungsprinzip.
Und wie funktioniert das genau?
Die Regel ist simpel und brutal. Jeder bekommt, was er verdient.
Also so eine Art Karma-Konzept.
Ähnlich, ja. Tust du Gutes, wirst du mit Wohlstand und Gesundheit gesegnet. Tust du Böses, wirst du mit Leid und Verlust bestraft. Das ist ihr unverrückbares Fundament.
Okay, und jetzt sitzt da Hiob vor Ihnen?
Genau. Wenn Sie nun Hiob betrachten, der unvorstellbar leidet, ich meine, er hat seine Kinder, seinen Reichtum, seine Gesundheit verloren, dann zieht das Vergeltungsprinzip die Schlinge zu.
Weil wenn er leidet, muss er was Falsches gemacht haben.
Richtig. Hiob leidet, also muss er gesündigt haben. Das ist für sie reine Mathematik.
Aber lass uns kurz überlegen, warum sie sich so verzweifelt an diese Theorie klammern. Das ist doch nicht nur theologische Überzeugung, das ist doch im Grunde psychologische Selbstverteidigung, oder?
Das ist ein brillanter Punkt, ja.
Weil wenn das Vergeltungsprinzip nicht stimmt, wenn ein völlig unschuldiger Mensch wie Hiob aus heiterem Himmel alles verlieren kann, dann leben diese Freunde ja in einer völlig unkontrollierbaren, chaotischen Welt.
Die völlige Willkür.
Genau. Dann könnte es sie morgen genauso treffen. Sie brauchen Hiob als Schuldigen, um sich in ihrer eigenen Haut noch sicher fühlen zu können.
Eine extrem wichtige Beobachtung. Ihre eigene geistige Gesundheit hängt faktisch davon ab, dass Hiob schuldig ist.
Wahnsinn.
Deshalb haben sie auch keinerlei Beweise für seine angeblichen Verfehlungen nötig. Sie raten völlig wild ins Blaue hinein und erfinden regelrecht Sünden, die er begangen haben soll.
Sie saugen sich das einfach aus den Fingern.
Ja. Ihr einziges Ziel in all diesen endlosen Dialogen ist es, Hiob so unter Druck zu setzen, dass er endlich gesteht.
Er soll also einfach nachgeben.
Sie wollen, dass er einknickt und Reue zeigt, damit Gott ihn wieder belohnt und er sein Hab und Gut, Dr. Walt nennt es der treffend, einfach sein Zeug zurückbekommt.
Warte mal. Wenn ich das jetzt mal zu Ende denke. Wenn ihr einziges Ziel ist, dass Hiob gesteht, nur damit er sein Zeug zurückbekommt.
Ja.
Dann stacheln sie ihn ja buchstäblich zur Heuchelei an. Sie drängen ihn, eine Lüge auszusprechen, seine eigene Integrität zu verraten, nur für einen materiellen Profit.
Und wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, sehen wir erst die wahre Tragweite dieses Moments.
Was meinst du mit dem großen Ganzen?
Wir müssen uns an den Auftakt der Geschichte im Himmel erinnern. Der Herausforderer, der oft als Satan bezeichnet wird, trat vor Gott mit einer sehr zynischen Behauptung.
Richtig, da war ja diese Wette.
Er sagte sinngemäß, Hiob liebt Gott nicht wirklich. Er ist nur fromm, weil es sich für ihn auszahlt.
Also reine Berechnung.
Genau. Er dient Gott nur wegen des ganzen Zeugs, des Reichtums, des Schutzes. Nimm das Zeug weg und seine Treue ist dahin. Der Herausforderer reduziert Hiobs Glauben also auf eine rein transaktionale Geschäftsbeziehung.
Und jetzt sitzen seine drei besten Freunde in seinem Wohnzimmer und machen genau denselben Deal auf.
Ganz genau. Sie treiben unwissentlich exakt die Agenda des Herausforderers voran.
Das ist ja unfassbar.
Sie sagen, gestehe, sag einfach, was Gott hören will, damit du dein Zeug zurückbekommst.
Und wenn er das macht?
Wenn Hiob jetzt einknicken würde, wenn er eine völlig erfundene Schuld gesteht, nur um seinen materiellen Wohlstand zu retten, dann hätte der Herausforderer die Wette gewonnen.
Weil es dann ja wirklich nur ums Geschäft ginge?
Exakt. Dann wäre bewiesen, dass es Hiob tatsächlich immer nur um den Besitz ging. Die Freunde fungieren hier, ohne es überhaupt zu ahnen, als Handlanger des Herausforderers.
Das ist ja ein echter psychologischer Thriller.
Absolut.
Stell mal diesen Druck vor. Deine Existenz liegt in Trümmern, du weißt, du bist unschuldig und der einzige gesellschaftlich akzeptierte Ausweg, um nicht komplett verstoßen zu werden, ist, naja, deine eigene Wahrheit zu opfern.
Ein moralischer Albtraum für Hiob.
Und weil die Freunde so massiv, so gnadenlos auf Hiob einreden, haben Leser über Jahrhunderte hinweg einen ziemlich kuriosen Schluss aus diesem Text gezogen, oder?
Oh ja, die literarische Wucht dieser Szenen hat tatsächlich zu einem massiven Missverständnis geführt.
Inwiefern?
Viele lesen diese Dialoge und betrachten die Freunde als das ultimative Negativbeispiel für Seelsorge. Sie ziehen daraus den Schluss, aha, das Buch Hiob will uns zeigen, wie man einen trauernden Menschen auf gar keinen Fall trösten sollte.
Okay, aber Hand aufs Herz, Sie sind doch furchtbar im Trösten.
Haha, natürlich sind Sie das.
Sie trampeln da förmlich auf einen Mann herum, der alles verloren hat. Auch wenn es vielleicht nicht die primäre Absicht des antiken Autors war, da jetzt einen Ratgeber für Trauerbegleitung zu schreiben, es drängt sich doch förmlich auf, sie als absolute Anti-Vorbilder abzustempeln. Warum sollten wir das nicht tun?
Weil wir das Buch seiner intellektuellen Tiefe berauben, wenn wir das tun. Dr. Walton ist hier sehr präzise in seiner Analyse.
Okay, erklär mal.
Um die theologische Lehre des Buches zu greifen, müssen wir die Freunde strikt in ihrer vorgesehenen literarischen Rolle belassen.
Also auf der Metaebene bleiben.
Genau. Sie sind nicht im Text, um modernes psychologisches Fehlverhalten zu demonstrieren. Sie sind theologische Rollenspieler.
Verstehe.
Wenn wir sie einfach auf schlechte Seelsorger reduzieren, verfehlen wir die Hauptaussage, dass nämlich die beste menschliche Weisheit der damaligen Welt und vielleicht auch unserer heutigen, gar nicht in der Lage ist, die komplexen Wege göttlicher Gerechtigkeit zu entschlüsseln.
Okay, wir dürfen also nicht den Fehler machen, ein antikes philosophisches Meisterwerk wie einen modernen Ratgeber für emotionale Intelligenz zu lesen. Verstanden.
Genau das ist der Punkt.
Die Freunde versuchen also, Hiob mit ihrer kühlen Logik dazu zu bringen, sich sein Zeug zurückzukaufen. Aber es gibt da ja noch eine weitere Figur in diesem Drama.
Ja, eine sehr wichtige Figur.
Eine Figur, die eine völlig andere, viel extremere Lösung vorschlägt, die aber erstaunlicherweise auf exakt derselben falschen Grundannahme beruht. Lass uns mal über Hiobs Ehefrau sprechen.
Gerne. Die Ehefrau ist eine Figur, die oft völlig missverstanden wird.
Wie sehen die meisten Leser sie denn?
Viele betrachten sie einfach als die emotional völlig zerstörte, weinende Partnerin, die unter der Last der Trauer zusammenbricht.
Was ja auch verständlich wäre bei dem Verlust.
Absolut menschlich. Aber Dr. Walton zeigt auf, dass das Buch ihr diese Psychologie gar nicht zuschreibt. Genau wie die drei Freunde ist sie eine hochgradig funktionale literarische Rollenspielerin.
Okay.
Und wie die Freunde treibt sie ungewusst die Agenda des Herausforderers voran.
Ihr Auftritt ist ja extrem kurz, aber sie feuert diesen einen absolut brutalen Satz ab. Fluche Gott und stirb.
Ein gewaltiger Satz. Das ist aus der Perspektive des Herausforderers das ultimative Angebot für einen schnellen Sieg.
Weil Hiob dann aufgeben würde.
Genau. Wenn Hiob das tut, ist das kosmische Experiment sofort beendet und der Herausforderer triumphiert. Aber Walton betont, dass diese Figur im literarischen Gefüge enorme Schwerstarbeit für den Autor leistet.
Inwiefern? Sie taucht doch nur ganz kurz auf.
Sie taucht nicht einfach auf, um hysterisch zu sein. Walton nennt 5 spezifische Zwecke für sie. Erstens verhindert ihr Auftreten, dass der Herausforderer zu schnell gewinnt. Sie baut quasi eine Hürde auf, an der Hiob sich beweisen muss.
Ah, sie liefert ihm quasi die perfekte Vorlage, um seine Haltung zu definieren.
Ganz genau. Das ist direkt der zweite Punkt. Durch ihre extreme Provokation bekommt Hiob die literarische Bühne, um seine tiefe Treue in Worte zu fassen.
Er pariert ihren Angriff ja auch ziemlich scharf, oder?
Ja, mit dieser meisterhaften Antwort haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen?
Ein krasses Statement.
Ohne den extremen Kontrast, den die Ehefrau bietet, hätte diese Aussage niemals diese Durchschlagskraft. Und drittens dient sie zudem als dramaturgischer Auftakt, der die Spannung richtig aufbaut, bevor die drei Freunde überhaupt den Mund aufmachen.
Okay, aber das Verrückte ist ja eigentlich, das ist der vierte Punkt, nehme ich an, dass ihre Lösung das genaue Gegenteil von dem ist, was die Freunde wollen. Oder?
Exzellent beobachtet, ja. Das ist der vierte Punkt. Die Freunde sagen später im Grunde, finde einen Weg, dein Leben zu reparieren, damit du wieder neues Eigentum, neues Zeug bekommst und weiterleben kannst.
Und sie sagt das Gegenteil.
Genau. Die Ehefrau bietet den diametralen Gegenentwurf an. Sie schaut auf die Trümmer und sagt, ohne dein Zeug, ohne deinen Wohlstand und deine Gesundheit ist dieses Leben nicht mehr lebenswert. Wirf es weg, stirb einfach.
Und da schließt sich der Kreis. Das führt uns zum fünften Punkt. Richtig. Sie schlagen völlig gegensätzliche Richtungen ein, aber sie navigieren mit demselben fehlerhaften Kompass.
Exakt. Sie haben denselben blinden Fleck. Sowohl die intellektuellen Freunde als auch die Ehefrau gehen eisern davon aus, dass materieller Segen, also das Zeug, die absolute Voraussetzung für eine Beziehung zu Gott ist.
Wahnsinn.
Beide ziehen Hiob genau auf die Ebene, auf der der Herausforderer das gesamte Experiment ja gestartet hat.
Sie arbeiten also gewissermaßen im perfekten Tandem, um Hiob zu Fall zu bringen.
So kann man es beschreiben, ja.
Die Freunde kommen von der einen Seite und wollen ihn nötigen, seine moralische Integrität zu verkaufen, um sein altes Leben zurückzubekommen. Und die Frau kommt von der anderen Seite und sagt, da das alte Leben weg ist, hat dein Glaube keinen Wert mehr. Beende es.
Beide reduzieren den Glauben auf eine pure geschäftliche Transaktion. Wenn es sich nicht auszahlt, ist es wertlos.
Das ist wirklich die brillante Struktur dieser Geschichte.
Ja. Nachdem der Dialog zwischen Gott und dem Herausforderer in den himmlischen Sphären beendet ist, greift der Herausforderer nicht mehr selbst ein. Er braucht es auch gar nicht.
Weil das Bodenpersonal das übernimmt.
Ganz genau. Das Drama entfaltet sich auf der Erde durch diese unwissenden Stellvertreter weiter. Die Freunde mit ihrer Systematik und die Ehefrau mit ihrer Verzweiflung übernehmen seine Rolle quasi nahtlos.
Also, was bedeutet das alles für uns? Wenn wir uns das ansehen, müssen wir uns doch eigentlich den Spiegel vorhalten, oder?
Das bleibt nicht aus, nein.
Wie oft bewerten wir unser eigenes Leben, unseren eigenen Wert oder auch den unserer Mitmenschen eigentlich nur nach dem Zeug, das wir haben, das wir anhäufen oder das wir plötzlich verlieren?
Ein ständiger Begleiter in unserer Gesellschaft.
Und noch viel tiefer, wie extrem ist dieses alte Vergeltungsprinzip noch in uns verankert. Dieser psychologische Schutzreflex, der uns flüstert, wenn jemand so hart getroffen wird, dann muss er wohl irgendeinen Fehler gemacht haben. Irgendjemand muss doch schuld sein.
Ja, man will immer einen Grund finden.
Hiobs Geschichte, wie Dr. Walton sie uns hier entschlüsselt, reißt genau diesem Reflex die Maske ab.
Und wenn wir diese Analyse wirklich zu Ende denken, dringt sich noch ein weitaus provokanterer Gedanke auf.
Das hören.
Die Ehefrau und die Freunde repräsentieren ja die besten, aber letztlich gescheiterten menschlichen Versuche, unerklärliches Leid entweder durch kühle Logik oder durch nihilistische Verzweiflung greifbar zu machen.
Mhm.
Aber was würde eigentlich passieren, wenn wir in unserer modernen Gesellschaft aufhören würden, für jedes fremde Leid immer sofort reflexartig einen Grund oder einen Schuldigen finden zu müssen?
Das wäre eine massive Umstellung.
Wenn wir dieses tief verwurzelte Vergeltungsprinzip, dieses krampfhafte Bedürfnis nach jeder bekommt, was er verdient, endlich loslassen, wie würde das unsere Fähigkeit zur Empathie und unser Verständnis von echter Gerechtigkeit radikal verändern?
Wow, ein Gedanke, der wirklich noch lange nachhallt. Damit lassen wir dieses literarische Konstrukt für heute hinter uns und geben diese Frage direkt an dich da draußen weiter.
Ja, nimm das mal mit.
Wir hoffen jedenfalls, unsere heutige Untersuchung hat dir völlig neue Perspektiven auf eine Geschichte eröffnet, die offensichtlich viel komplexer ist, als es auf den ersten Blick scheint. Bis zum nächsten Mal.
Bleibt neugierig und hinterfragt eure Annahmen. Bis bald.